Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis, einer Sendung, in der wir einem Skype-Gespräch lauschen dürfen zwischen Dr. Georg Planck und Dr. Florian Mittel. Was machen die beiden? Die sind engagiert in einem Projekt, das sich Pastoralinnovation nennt. Also Stichwort Gemeindeerneuerung. Und da gibt es in diesem Jahr wieder einmal Erlebnistage, Lift-Erlebnistage. Die Lift-Erlebnistag-Tournee 2019 am 26. Mai in Graz, am 28. Mai in Salzburg, am 30. Mai in Rapperswil in der Schweiz und am 1. Juni in Fallendar in Deutschland. Lift steht für Leben, Inspirieren, Vitalisieren, Transformieren. Es geht um das große Thema Gemeindeerneuerung. Fast alle Pfarreien und Gemeinden in der westlichen Welt, egal welcher Konfession, schrumpfen. Manche sterben sogar. Viele sind ja frustriert oder auch desillusioniert. Und die Versuche dagegen zu steuern zeigen bislang kaum eine Wirkung. Lokale Kirchen kommen immer stärker in Bedrängnis. Und bei diesen Lift-Erlebnistagen, die jetzt auch im Mai, Anfang Juni in Österreich, der Schweiz und in Deutschland stattfinden, wollen die Organisatoren von Pastoralinnovation den Blick auf positive Entwicklungen richten. Die Teilnehmerinnen erfahren, woran es liegt, heute eine lebendige, gesunde Gemeinde aufzubauen. Und sie planen erste Schritte, um sofort mit der Umsetzung beginnen zu können, aufbauend auf den jeweiligen Möglichkeiten. In diesem Jahr bei dieser Lift-Erlebnistag-Tournee wird auch Father Michael White dabei sein, Pfarrer der Church of the Nativity und Autor der Rebuild-Bücher. Und diese Gemeinde, die Nativity Church in Baltimore in den USA, wo Father Michael White sein Projekt Rebuild angefangen hat, da war Dr. Florian Mittel vor Ort und er kann da einiges aus erster Hand berichten, unter anderem auch, warum eine motivierende Vision für die Pfarrerneuerung unabdingbar ist. Georg Planck und Florian Mittel in einem Skype-Gespräch über Vision und Pfarrerneuerung.
Ja, willkommen, lieber Florian. Danke, dass du wieder Zeit hast, mit mir über die Pfarre Nativity in Baltimore zu reden, wo du ja ein Jahr mitleben und mitarbeiten konntest. Eine fantastische Erfahrung, von der wir auch profitieren wollen. Heute geht es ja ums Thema Vision. Ich möchte dich gleich fragen, wie hast du die Vision in Nativity erlebt? Welche Vision hat diese Pfarre eigentlich?
Ja, danke, Georg, für die Einladung. Ich bin sehr gerne hier und wie du weißt, Nativity, dieses Jahr Nativity war für mich eine unglaublich wichtige Zeit. Ich habe Vision und Nativity so erlebt, dass wirklich alle in einer Linie unterwegs sind, alle ein gleiches Ziel vor Augen haben. Und zwar ganz konkret und ganz einfach formuliert. Sie sagen, sie wollen eine Kirche sein, die kirchenferne Menschen interessant finden, wo sie sich wohlfühlen und wo alle kirchenferne und nicht so kirchenferne gemeinsam wachsen können. Das ist also meine Kurzformulierung.
Natürlich dasselbe hat sie ein bisschen anders formuliert in ihrem Buch, das ich jetzt auch gleich erwähne, das ja sehr viele Hörerinnen und Hörer auch schon kennen. Das Buch Rebuild ist ja auch im deutschen Sprachraum mittlerweile recht weit verbreitet. Dort heißt es, Kirche muss Bedeutung haben, indem wir Menschen zu Jünger und Jüngerinnen machen, die wiederum andere zu Jüngern und Jüngerinnen machen. Das ist ein bisschen eine sperrige Formulierung. Wie würdest du das im Deutschen vielleicht ein bisschen erschließen?
Genau, also da liegt das englische Disciple und Discipleship zugrunde. Da ging es ein bisschen besser. Ne, die Frage ist, was verstehen wir unter Jüngern und Jüngerinnen? Also natürlich, das biblische Zeugnis gibt es. Und ich glaube, ganz konkret geht es darum, eine Beziehung zu Jesus Christus aufzubauen. Und so die Taktik von der TVD ist, dass sie diese Jüngerschaft, dieses Discipleship vorleben. Und dass sie in diesem Leben so attraktiv sind, dass andere Menschen da einfach Interesse daran finden und sich sagen, das wollen wir auch haben.
Ich habe sie natürlich so erlebt, dass eines ist ihnen vielleicht klarer als manchen deutschsprachigen Gemeinden, nämlich es funktioniert nur über Attraktivität. Du kannst niemanden zu etwas zwingen. Also diese quasi Freiheit, die Gott sei Dank heute jeder Mensch hat in Bezug auf Religion, und auf Weltanschauung und Lebenseinstellung und auch Lebenspraxis, scheint mir bei den Leuten in Nativity ein total bewusster Bezugsrahmen für ihre Arbeit zu sein. Also ihnen ist völlig klar, sie können niemanden zu etwas zwingen oder manipulieren oder irgendwie moralisieren, sondern es funktioniert nur, wenn das, was sie tun, tatsächlich etwas ist, was die Leute gerne machen und wo sie gerne hinkommen.
Genau, also manchmal ist man bei, gerade in Amerika bei Kirchen sehr skeptisch und man ist gleich so im Sektendenken, im Sektenvorwurf. Ich sage immer, ich war jetzt ein Jahr lang dort und meine Hoffnungen sind sogar übertroffen worden. Also ich war lang genug dort, um auch hinter den Vorhang zu schauen, wie man es immer wieder sagt. Und ich muss wirklich sagen, also unterm Strich eigentlich unglaublich inspirierend. Sehr viele authentische Menschen, die ihren Glauben sehr authentisch leben. Keine Jesus-Freaks, wie man bei uns oft sagt. Und was mich so fasziniert hat, das sind alle, das ist also die ehrenamtlichen Mitarbeiter, das sind zum Teil Top-Manager in ihren Berufen. Und die stellen sich dann dort am Sonntag hin und putzen zum Beispiel die WCs oder den Gang, weil sie einfach merken, okay, sie sind an einer größeren Sache dabei. Sie teilen diese Vision und wollen da mitwirken. Und so wie du sagst, man muss Leute begeistern und das macht Nativity, indem sie sich auf das Wochenende konzentrieren. Sie nennen das das Irresistible Environment, also eine unwiderstehliche Atmosphäre wollen sie schaffen. Dort springen die Menschen auf, das fasziniert sie. Da fragen sie dann, okay, wie macht ihr das? Wie kommt ihr dazu? Ich möchte mehr wissen. Das so funktioniert der Weg in Nativity.
Ja, bevor wir jetzt näher noch aufs Wochenende kommen, ich möchte da noch ein bisschen nachbohren. Wie kommt es dazu, dass, wie du sagtest, als Beispiel ein Manager, der jetzt putzt, sich mit der Vision verbunden fühlt? Das klingt vielleicht faszinierend, aber vielleicht für manche von uns doch ein bisschen weit hergeholt. Wie kann das gelingen?
Ich glaube, es gelingt wirklich durch das Beispiel. Es fühlen sich einfach alle wohl. Sie merken, alle sind an einer großen Sache dabei. Es ist alles mit Purpose, also ein Sinn dahinter, eine Zielstrebigkeit. Also alles durchgeplant, sehr strategisch, schon, dass auch noch Freiheiten da sind, also wird nichts aufgezwungen, kein enges Korsett. Aber trotzdem, man merkt von vorne bis hinten, dass da ein Plan dahinter steckt, dass die hauptamtlichen Mitarbeiter den ehrenamtlichen Mitarbeitern einen Weg vorgeben, einen konkreten, und sich die ehrenamtlichen Mitarbeiter nicht irgendwie selber da durchwurschteln müssen, sondern sich auch coachen lassen können, auch eben diese Richtung bekommen und merkt, okay, da ist was Großes dahinter, was ihnen weiterhilft. Und nur ein kleines Beispiel zu Ostern gibt es immer in Nativity natürlich sehr viele Menschen. 6.000 haben wir dieses Jahr gehabt. Und der Pfarrgemeinderatsvorsitzende ist mit seiner Familie gekommen, ein bisschen später, und hat keinen Platz mehr. Und was ich so bei uns gewohnt bin, wenn das passiert, vor allem jemandem, der sehr aktiv ist in der Pfarre, bei ihm kommt noch dazu, dass er auch ein großer Spender ist, die würden dann enttäuscht sein und würden vielleicht ihren Platz einfordern und ja, das könnte irgendwie schlechte Konsequenzen haben. Er hat gesagt, das macht mir nichts. Wenn die Kirche voll ist, dann bin ich voll zufrieden und meine Familie braucht keinen Sitzplatz zu haben. Es freut mich, dass die Kirche voll ist. Das heißt, er teilt die Vision. Er erkennt, dass Nativity Menschen dazu führt, eine Beziehung zu Christus zu finden, zu wachsen. Und er freut sich, wenn er dazu auch nur ein bisschen beitragen kann.
Schönes Beispiel. Danke. Ja, weil das bei uns doch oft weniger demütig und weniger bescheiden erfolgt, sondern wir denken oft sehr in Bezug auf Status und Funktion und Wichtigkeit. Und mir scheint, da schleicht sich natürlich oft ein sehr weltlicher Geist ein, wer sozusagen genau wichtiger ist. Und schönes Beispiel. Also beide Beispiele, der putzende Manager und der quasi PGR-Obmann, der keinen Platz mehr findet und auch nicht darauf besteht. Jetzt wieder zurück zur Vision. Wenn jemand jetzt das Klo oder die Gänge putzt, welchen Bezug hat das jetzt rein einmal aus deiner Meinung heraus zu einer Vision, wo es darum geht, dass die konkrete Ortskirche, die Pfarre, wieder ein Ort wird, wo ich sage, da gehe ich gerne hin, da mache ich auch gerne mit, weil es ein Ort ist, wo ich Gott entdecke, wo ich mich selber vielleicht besser kennen und lieben lerne und auch meine Nächsten. Wie kann das konkret passieren, dass man diesen Zusammenhang tatsächlich verinnerlicht hat?
Ich glaube, wenn man Vision versucht, ein bisschen zu definieren, eine Vision ist das, was sein könnte und sein sollte, aber noch nicht ist. Mhm. Und in Bezug auf Kirche, ich glaube, eines der Probleme ist, dass wir uns schon damit abgefunden haben, dass einfach keine Leute mehr kommen und ja, wir sind einfach eine kleine Gemeinde, vielleicht sogar eine kleine Elite, weil wir haben es ja verstanden, aber wir wachsen nicht mehr und das ist auch okay so. Und die Vision, aber die sein sollte, also das, was sein könnte und sein sollte, nämlich, dass viel mehr Menschen Interesse daran haben. Ich sage immer, es gibt unsere Botschaft, das ist eine wunderschöne Botschaft, eine frohe Botschaft, das Evangelium. Und unsere Botschaft ist, ganz kurz zusammengefasst in meinen Worten, es gibt ein Wesen, das wir Gott nennen, ein Wesen, das uns liebt, und zwar bedingungslos liebt, das für uns da ist und uns zurücknimmt, wenn wir uns entfernen von diesem Wesen, das Trost spendet und so weiter, das Leben ermöglicht. Und diese Botschaft wollen wir verkünden. Und unsere Vision wäre eben, dass möglichst viele Menschen von dieser Botschaft hören und auch diese Vision teilen. Und so Dinge wie das Klo zu putzen oder eben keinen Sitzplatz zu haben, das trägt alles dazu bei, dass Menschen, die eben davon noch nie was gehört haben, das hören können überhaupt. Klo putzen oder überhaupt einen sauberen Bereich zu haben, ist schon so das erste Zeichen eines Willkommens. Wir werden auch einmal eine Episode haben zur Willkommenskultur. Also wenn ich möchte, dass Menschen zu mir kommen, dann muss ich ihnen signalisieren, ihr seid auch willkommen. Und dazu gehört zum Beispiel eine saubere Umgebung. Und ja, wenn sich die Menschen, also die Mitarbeiter, Haupt- und ehrenamtlichen Activity, ordnen sich dieser Vision, diesem Ziel unter und sind einfach bereit, dafür alles zu machen, eben auch das Klo zu putzen.
Mir kommt da auch noch eine Assoziation zu dem meiner Meinung oder meines Wissens nach häufigsten Jesus-Zitat, nämlich die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Also offensichtlich wird dieses Zitat hier gelebt von solchen Menschen. Und insofern denke ich mir auch, Verkündigung ist nicht in erster Linie ein Wortgeschehen, sondern vielmehr eine Handlung, ein Tun, ein neues Tun, durch das Menschen erleben, wer Gott ist, was Liebe bedeutet, was Barmherzigkeit bedeutet, was Gemeinschaft bedeutet. Also all diese wunderbaren Begriffe, die quasi null Bedeutung haben, solange sie nur Begriffe sind, leere Begriffe und nicht mit Taten gefüllt werden, oder?
Genau, also ich denke auch oft an das berühmte Zitat von dem heiligen Franziskus, Predigt ohne Unterlass, wenn es sein muss, auch mit Worten. Also man muss an den Taten, wie du sagst, merken, was da los ist. Und in der Apostelgeschichte heißt es ja, seht, wie sie einander lieben. Mhm. Ich denke so oft an das frühe Christentum, das ist dessen gewachsen, weil die frühen Christen haben eine Gegengesellschaft aufgebaut zur damaligen antiken Welt mit einer ganz einer strengen Hierarchie und mit Kasten fast und mit Sklaven und freien und ausgeschlossenen, unberührbaren Menschen. Und die Christen waren da ganz anders. Sie haben sich geliebt, sie haben geteilt, sie sind füreinander eingestanden und es hat die Menschen fasziniert. Und bei Nativity merkt man das auch. Die haben einfach die leben aus einer unglaublichen Freude heraus. Die teilen einfach ihr Leben gemeinsam und sie sind einfach offen für andere und wollen andere daran teilhaben lassen. Und das spürt man. Man fühlt sich einfach willkommen, wenn man hinkommt. Man spürt, dass jemand Interesse hat an einem. Und das ist einfach so eben diese unwiderstehliche Atmosphäre, die kreiert wird. Die ist ansteckend und bewegt Menschen dann dazu, wiederzukommen.
Dem Heiligen Geist einen Landeplatz bereiten, das ist das Motto von Pastoral Innovation, einer Initiative, die die vielen Konzepte und Erfahrungen der Gemeindeerneuerung verbreiten und bekannt machen will. Auch in diesem Jahr wird es da Erlebnistage geben, Erlebnistage, die all jene begeistern werden, die in Pfarren und Gemeinden engagiert sind. Am 26. Mai in Graz, am 28. Mai in Salzburg, am 30. Mai in Rapperswil in der Schweiz und am 1. Juni in Fallenda in Deutschland. Zu diesen Erlebnistagen wird auch Father Michael White kommen, bekannt durch die Rebuild-Bücher. In seiner Gemeinde in Baltimore in den USA, in der Nativity Church, hat er ja mit diesem Programm der Gemeindeerneuerung begonnen. Und was man da vor Ort so für Erfahrungen macht, darüber hat Florian Mittel aus Graz mit seinem Grazer Kollegen in der Gemeindeerneuerung Georg Planck in einem Skype-Telefonat gesprochen. Und da hören wir mal hinein, was die beiden da so zu besprechen hatten.
Könnte man dann auch die Vision auf noch andere Weise formulieren, nämlich die Vision ist, dass Pfarre ein Ort ist, wo jeder Mensch tatsächlich gleich viel wert ist, die gleiche Würde hat, sich als geliebtes Kind eines gemeinsamen Vaters erlebt?
Ganz genau, das ist, glaube ich, eine schöne Zusammenfassung dessen. Und man merkt das auch so, in der Kirche ist ja oft die Hierarchie oft eine Rolle. in Nativity, glaube ich, deutlich weniger. Und auch der Pfarrer Michael White sagt immer, nimmt sich immer zurück, ist auch bei vielen Veranstaltungen nicht dabei, weil er sagt, es kommt nicht auf mich an, sondern es kommt auf die Veranstaltung selber an. Und er vertraut seinem Team, seinen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern, und er muss nicht bei allem dabei sein und überall die Kontrolle haben.
Und neben der Hierarchie der Innerkirchlichen gibt es ja, du hast jetzt von der Antike gesprochen, also welche Divisions, welche Trennungen dort existiert haben. Es ist ja auch heute bei uns noch so, im 21. Jahrhundert, dass zum Beispiel unterschieden wird zwischen Einheimischen und Zuwanderern oder zwischen Menschen unterschiedlicher Hautfarbe oder Kultur oder Religion oder zwischen ob Mann oder Frau oder sexuelle Orientierung und andere oder vor allem auch, wer ist arm und wer ist reich, wer ist mächtig und wer ist unmächtig und dadurch auch unwichtig. Kommt mir einfach der Gedanke, je stärker die Pfarre erlebbar macht, dass genau diese Unterscheidungen, diese weltlichen Unterscheidungen keine Rolle spielen und keine Rolle spielen dürfen in einer Pfarre, ein Stück von Reich Gottes aufleuchtet.
Auf jeden Fall. Ich glaube, dass Pfarrer eine ganz wichtige Aufgabe hat und auch einen ganz wichtigen Andersort besetzt. In Nativity merkt man das zu Weihnachten zum Beispiel. Wir haben schon von Ostern gesprochen. Zu Ostern waren 6.000 Menschen da. Zu Weihnachten kommen 10.000 Menschen. Da muss Nativity ausweichen auf das Messegelände. Ja. Und der Michael, der Pfarrer, sagt dann, so beginnt er seine Predigt, sind alle willkommen. Und betont, also egal gläubig oder ungläubig, welche Religion, welche Konfession, egal ob welche sexuelle Orientierung, also sind einmal alle prinzipiell willkommen. Was dann nachher Menschen machen, wie sie sich entwickeln, worauf sie Wert legen, das entsteht dann, aber prinzipiell Grundbotschaft ist, es sind alle willkommen. Und da ist die Pfarre und besonders Nativity, meiner Erfahrung nach, wirklich ein anderes Ort, wie gesagt, wo sich Menschen wohlfühlen können, wo sie mal hinkommen, ohne gewissen Anforderungen entsprechen zu müssen, wo sie einfach sein können, wie sie sind.
Das klingt jetzt total toll und ich kann mir vorstellen, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer sagen, so eine Pfarre hätte ich auch gern.
Aber hoffentlich.
Aber die Praxis ist ja doch, dass sowas ganz, ganz schwierig ist, aus verschiedensten Gründen. Und vielleicht gehen wir diesen Gründen ein bisschen nach. Also was macht es schwer, so eine Vision zu leben? Ein Beispiel hast du selber genannt, ein übertriebenes Hierarchiedenken. Was fällt dir da noch ein? Wo hast du den Eindruck, dass dieses Gefühl, alle sind willkommen bei uns, gar nicht entstehen kann?
Nee, ich glaube, es ist an vielen Orten keine Priorität, beziehungsweise glauben viele Pfarrer schon willkommen heißen zu sein, aber sind es nicht. Ich habe es jetzt selber gemerkt, ich bin jetzt seit 2 Monaten wieder im Lande. Nach einem Jahr in Nativity mit über 4.000 Menschen und eben dieses unglaubliche, unwiderstehliche Atmosphäre, die dort herrscht. Und ich habe jetzt bewusst so die ersten 2 Monate mir verschiedene Pfarrer in der Umgebung angeschaut. Und ich muss sagen, das war sehr ernüchternd. Ich bin bei den meisten Pfarrern entweder gar nicht wahrgenommen worden oder sogar etwas merkwürdig angeschaut worden. Also wir haben diesen Prozess des Willkommenheißens einfach nicht. Und die Pfarrer, die glauben, dass sie das haben, haben das schon untereinander. Und es ist auch schön zu sehen, dass dann in vielen Pfarrern das auch funktioniert und Menschen gerne hinkommen und sich gerne miteinander unterhalten. Aber der Blick für die anderen, der ist oft nicht da. Und ein Riesenschritt von Nativity war, dass sie ganz bewusst den Fokus auf kirchenferne Menschen gelegt haben. Von Anfang an haben sie sich gedacht, was muss sein, damit jemand, der ein Taufscheinchrist, jemand, der nur ganz, ganz selten in die Kirche kommt, sich bei uns wohlfühlt und vielleicht noch einmal kommt. Also diese Priorisierung ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Wie du schon sagst, ist das Thema Gastfreundschaft, Willkommenskultur ein ganz zentrales Thema, dem wir auch eine eigene Sendung widmen werden, wo wir auch ins Detail gehen werden, wie man da auch Schritt für Schritt Verbesserungen machen kann. Ich möchte jetzt noch mal nachfragen, es ist ganz stark bei dir gekommen, dass sich die Leute wohlfühlen sollen, die Kirchenfernen, ich sage oft in Österreich, die selten kommen oder ab und zu kommen, dass die einfach, wenn sie schon kommen, vielleicht ein Stück überrascht sind, wie sich ihre Pfarre entwickelt hat. Und wie kann man dann verhindern, dass die Leute, die in einer Pfarre aktiv sind, quasi hier noch mehr Druck haben, eine perfekte oder optimale, willkommene Kirche zu bauen und noch mehr geben müssen, noch mehr arbeiten müssen, und die anderen quasi noch mehr in eine Konsumenten- oder Kundenrolle hineinschlüpfen und das halt genießen, aber nicht auf die Idee kommen, irgendwas selber dazu beizutragen?
Also ich glaube, dass die Willkommenskultur betrifft in erster Linie eben die selten kommen, wie du sagst. Also es muss für Menschen, die kommen, die Schwelle so gering wie möglich sein. Da muss einfach von vorne bis hinten alles funktionieren. Die müssen schon in den ersten Sekunden das Gefühl haben, da bin ich jetzt am richtigen Platz. Und es muss alles getan werden, damit die sich wohlfühlen. Dann im zweiten Schritt, also wenn sie bleiben, geht es natürlich weiter. Also die Nativity spricht immer davon, go deeper, go wider. Das ist go wide, heißt dann, dass man sich eben vermehrt, in Anführungszeichen, andere Leute anspricht, wächst. Und go deep heißt also tief zu gehen, die Beziehung zu Christus zu vertiefen, die Jüngerschaft, diesen Discipleship Path. Also wenn man dabei bleibt in der Gemeinde, dann wird man schon auch herausgefordert. Auch wieder sehr positiv, gibt keinen Zwang oder so, man wird auch in Ruhe gelassen, wenn man das nicht möchte. Aber Nativity bietet ganz viele Möglichkeiten an, um einfach weiter zu wachsen. Man braucht so diese Klammer, glaube ich, einerseits sehr niedrige Schwelle für eben die Seltenkommer und dann Angebot für die, die viel kommen und die sich schon auskennen und die schon im Glauben verwurzelt sind, ihren Glauben noch weiter verstärken wollen. Diese Klammer braucht man, glaube ich. Und im Endeffekt, das profitieren beide davon. Die neu kommen, fühlen sich wohl und finden einen Platz, den sie vorher nicht gekannt haben. Und die schon länger dort sind, merken, dass das, was sie tun, einen unglaublichen Einfluss hat und dass dort Menschenleben verändert werden, zum Positiven hin, dass da ganz, ganz viel passiert. Und es ist wirklich so eine Win-Win-Situation für beide Gruppen, sage ich einmal, und etwas, das man aber gezielt fördern muss.
Es ist also ein Weg zur Vision, könnte man sagen.
Ganz genau.
Der so gestaltet sein soll, dass die Schwellen, die Eintrittsschwellen nicht zu hoch sind, dass jeder, egal von wo er kommt, ob er persönlich gläubig ist oder nicht, kirchlich Erfahrung hat oder nicht, die Möglichkeit hat, in den Weg einzusteigen. Kann man das so formulieren?
Genau, es ist ein Weg zur Vision, beziehungsweise die Vision ist eigentlich schon relativ klar, eben diesen Ort zu schaffen, wo sich Kirchen für einen Menschen wohlfühlen. Aber das muss man immer wieder betonen, also das muss immer wieder auch durchscheinen, in der Predigt zum Beispiel, in Briefen, E-Mails an Mitarbeiter, an Pfarrmitglieder, in verschiedensten Dingen. Also das muss immer wieder wiederholt werden. Die Vision, die klebt nicht sofort, sondern es ist einfach ein Prozess, den man immer wieder hören muss, den man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen muss, damit man auch da aktiv dranbleibt. Und dann gibt es den Weg zur Entwicklung, eben zu diesem, um ein Jünger, eine Jüngerin zu werden. Das ist ein Weg, der eben einfach Step by Step passiert, wo man auch angeleitet werden muss und wo man Leute braucht, mit denen man sich austauschen kann darüber. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, werden wir auch noch Gelegenheit haben, das mal genau in einem Podcast uns anzuschauen.
Gute Idee, weil wir sind fast am Ende unseres heutigen Podcasts. Wir wollen ja nicht länger als 20 Minuten sein. Also das Thema Jüngerschaft, würde ich vorschlagen, Nachfolge, ein auch Reizthema im deutschsprachigen Raum. Vom Begriff her sollten wir uns auf jeden Fall genauer anschauen. Für heute sage ich danke, lieber Florian. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns über Feedback von Ihrer Seite. Mailen Sie uns an kontakt@pastoralinnovation.org oder Sie finden uns auch auf Facebook, auf LinkedIn und so weiter. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und wünschen noch einen schönen Tag.
In dieser Sendung ging es um die Lift-Erlebnistage 2019, die Lift-Erlebnistag-Tournee am 26. Mai in Graz, am 28. Mai in Salzburg, am 30. Mai in Rapperswil in der Schweiz und am 1. Juni in Deutschland in Fallenda bei Koblenz. Wenn Sie sich dafür interessieren, liebe Hörerinnen und Hörer, was das Lift-Team von Pastoral Innovation da für Sie vorbereitet hat. Lift für L wie Leben, I wie Inspirieren, V wie Vitalisieren und T wie Transformieren. Dann finden Sie da Näheres auf unserem Online-Auftritt beziehungsweise auf dem Online-Auftritt von Pastoral Innovation. Wenn Ihnen Ihre Gemeinde am Herzen liegt, wenn Sie Verantwortung in einem neuen Pfarrverband oder einer Seelsorgeeinheit tragen, wenn Sie vielleicht erschreckt sind über die nackten Zahlen oder wenn es Ihnen um die Qualität der pastoralen Angebote und Aktivitäten im Blick auf die Freuden und Leiden, Hoffnungen und Ängste heutiger Menschen geht, dann sind die Erlebnistage das Richtige für Sie. Egal, ob Sie egal ob Pfarrer oder Laie, ob Haupt- oder ehrenamtlich, Motivation und Inspiration ist das Motto dieser Lift-Erlebnistag-Tournee 2019, schlicht und ergreifend durch das Zeugnis von Menschen, denen es vielleicht wie Ihnen ging und die glaubwürdig sagen, ja, es ist möglich, heute eine lebendige, eine gesunde Gemeinde aufzubauen. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Sagen Sie das alles weiter. Wie gesagt, die näheren Angaben dazu online. Danke für Ihre Verbundenheit. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.